Tores Tea Time wird präsentiert von Osmers Rechtsanwälte in Husum. Und jetzt Werbung.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte. Gern auch junge, frisch aus dem Referendariat. Und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Auf eine Tasse Tee. So geht der Start. Auf eine Tasse Tee mit Florian Lorenzen, Landrat, wiedergewählter Landrat von Nordfriesland. Und dazu erst einmal Prost und herzlichen Glückwunsch, lieber Florian.
Danke.
Sehr, sehr einstimmig wurdest du da wiedergewählt. Fast sehr, sehr einstimmig. Trotzdem herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ich freue mich, dass du uns noch einige Jahre zumindest als Landrat erhalten bleiben wirst. Du hast einst mal in meinem Podcast gesagt, du bist gekommen, um zu bleiben. Und das merkt man dir auch an. Wir wollen darüber sprechen, was du im letzten Jahr, was der Kreis Nordfriesland im letzten Jahr erreicht hat, geschafft hat, angestoßen hat, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Und vor allem, was kommt 2026 auf dich, auf mich, auf uns, auf den Kreis Nordfriesland zu, denn du sagtest schon in unserem kleinen Vorgespräch, seitdem du hier bist, da ist immer richtig was los hier. Und darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen, lieber Florian.
Einen wunderschönen guten Morgen. Das bezog sich aber nicht auf mich, sondern auf die Situation in der Welt seit Oktober 2019, wo ich anfangen durfte. Ich glaube, jeder von uns, der sich einmal vor Augen hält, was seitdem passiert ist, eine weltweite Corona-Pandemie, Krieg in Europa und jetzt die globalen Neusortierungen, die wir tagtäglich über X und was ich wo alles wahrnehmen dürfen. Da ist eine Menge passiert in den letzten Jahren.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass es weniger werden wird in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Aber die große Weltpolitik, um die soll es hier heute nicht gehen. Es soll um politische Entwicklungen um Nordfriesland gehen. Wir haben vorab über einiges gesprochen, was wir jetzt hier nicht groß wiederholen möchten, aber auch hier ist ordentlich was in Bewegung. Ne? In Husum, hier sitzt, ist das Kreishaus, hier sitzt du, auch hier in Husum, passiert ordentlich, was habe ich das Gefühl?
Natürlich, wir versuchen hier in der Region ordentlich zu investieren und einiges nachzuholen, was in den letzten Jahrzehnten hier vielleicht nicht so intensiv passiert ist. Das sind meistens keine Entscheidungen vor Ort gewesen, sondern überregionale Entscheidungen, vor allen Dingen auf Bundesebene. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, hier in Nordfriesland, wie lange haben wir für den B5-Ausbau gekämpft? Wie lange kämpfen wir für die Marschbahn? Da sind wir noch nicht am Ziel. Aber wir können merken, dass durch die Verkehrseinschränkungen, die wir momentan tagtäglich erleben, was passiert? Es wird saniert, es wird ausgebaut. Das hat Einschränkungen für uns alle. Und wir müssen auch miteinander aufpassen, dass diese Einschränkungen eben in einem vertretbaren Maß sind und auch gut abgestimmt. Und ich bin mir sicher, wenn es eben vorher gut abgestimmt ist, dann haben wir als Bevölkerung vor Ort auch großes Verständnis dafür, dass wenn investiert wird, wenn ein B5-Ausbau stattfindet, dass es dann erst einmal auch schlechter werden muss, bevor es besser wird.
Wie alles im Leben. Es muss erst einmal schlechter werden,
bevor es besser wird. Das weiß ich nicht, da muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken.
Das darfst du im Nachgang.
Wirklich so ist.
Es muss erst einmal schlechter werden, damit es wieder besser wird.
Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist für die Bevölkerung und auch für uns ist es wichtig, dass allen klar ist, dass die Einschränkungen eben auch abgewogen sind, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat über Konzepte, dass Baumaßnahmen aufeinander abgestimmt sind und nicht zeitgleich drei verschiedene Baumaßnahmen stattfinden auf örtlicher Ebene, auf überörtlicher Ebene.
Haben wir im Rahmen der Husum Wind letztes Jahr erfahren, dass das nicht immer klappt und man es dann noch retten konnte, aber das wäre ja fast zu einem Verkehrskollaps gekommen hier.
Wir haben gemeinsam erfolgreich, und da nenne ich die Messe, da nenne ich die Stadt Husum, den Kreis Nordfriesland und das Wirtschaftsministerium in Kiel erreicht, dass die angekündigte Vollsperrung aufgehoben wurde. Und wir sind ja lernfähig, sollten wir alle sein. Wir haben aktuell bereits kommuniziert an den LBVSH, dass im September 2027 wieder die große Windmesse hier in Husum stattfindet.
Ganz überraschend übrigens.
Und es wäre äußerst ungünstig, wenn zu dem Zeitpunkt beispielsweise die Eiderbrückensanierung stattfindet, weil wir eben den unglaublich großen Anreiseverkehr aus dem Süden Deutschlands hier in den Norden brauchen, um eine erfolgreiche Windmesse dann noch absolvieren zu können.
Und wir können es natürlich nicht ganz nachvollziehen, aber nicht alle großen Entscheider der großen Windfirmen, die aus ganz Deutschland anreisen, fahren so gerne nach Nordfriesland. Und wenn dennoch die Eiderbrücke gesperrt ist, das macht die Sache nicht besser. Gab es da schon Resonanz?
Also ich kann grundsätzlich erst einmal nicht verstehen, warum jemand nicht gerne in den Norden nach Nordfriesland in die Wiege der Energiewende fährt. Also das müsste doch eigentlich das Gefühl sein, zurück nach Hause zu kommen. Darum kann ich das nicht nachvollziehen. Aber
erzähl das mal dem spanischen CEO eines großen Windunternehmens, dass hier die Wiege der Windenergie ist.
Ja, ich würde verweisen auf die Erschließungsgesellschaft Nordfriesland. Wir haben hier noch Gewerbeflächen, also man kann auch gerne seinen Firmensitz dann hier ins wunderschöne Nordfriesland verlagern. Also ein paar Flächen haben wir noch, die müssen dann jetzt aber auch schnell sein.
Da habe ich eine Idee. Und zwar, ich war im letzten Herbst eine Woche in China.
Ja.
Parallel war Herr Merz hier in Husum zu Gast, habe ihn leider verpasst. Aber in China haben wir uns Städte angeschaut, die um Fachkräfte werben, die um Unternehmen werben, die um Zuzug werben. Letztendlich, wie du es auch gerade machst, Zuzug werben. Und die Chinesen haben mir beispielsweise, die wussten nicht, was ich mache, die haben mir angeboten, okay, du kommst zu deiner Firma hier zu uns und du bekommst das Penthouse hier im 70. Stock for free 2 Jahre lang umsonst wohnen. Sind das nicht mal Anreize, die auch der Kreis Nordfriesland anwenden könnte, um Manager nach Nordfriesland zu holen? Welche Möglichkeiten hast du da, Florian?
Ich glaube, uns Nordfriesen zeichnet vor allen Dingen Bodenständigkeit aus. Ich glaube, so viele Penthäuser haben wir hier nicht und ganz sicher wollen wir auch nicht mit irgendwelchen Penthäusern werben. Unsere Region zeichnet anderes aus, außer irgendwelchen übertriebenen Luxus. Also ein spannender Ansatz, wie sagt man so schön, wir nehmen den mal mit und du kannst gerne in ein paar Jahren mal nachfragen. Nein, Spaß beiseite, ich glaube, unser Werben nach außen sollte sich nie um irgendwelche Vorteile für irgendwelche Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer drehen, sondern um attraktive Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen, soweit wir sie beeinflussen können. Auf der einen Seite, wir sprachen es eben an, setzen wir uns hier massiv ein für einen Infrastrukturausbau, damit wir hier im Norden der Republik auch endlich den infrastrukturellen Anschluss bekommen. Dafür werben wir nachdrücklich. Aber was wir hier vor Ort machen können, versuchen wir darüber, dass wir die Entscheidungswege in den Gemeinden, zum Kreis, zur Landesplanung, bei Gewerbeflächenentwicklung beispielsweise kurz halten und das alles in einer Hand bündeln. Vielleicht eine kurze Überleitung zu einer der wirklich großen Schritte, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Das ist die Gründung der Erschließungsgesellschaft Nordfriesland. Innerhalb von ganz wenigen Monaten von der Idee zur Umsetzung. Der Nordfriesische Kreistag hat beschlossen, die 100% Tochter des Kreises zu gründen. Ganz eng verzahnt mit den Gemeinden, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und nach einem kurzen, intensiven Beratungsprozess wurde im Mai 2025 die Erschließungsgesellschaft gegründet und ist seitdem fleißig am Arbeiten. Zwei Projekte werden gerade vorangebracht. Das sind mittelgroße Gewerbegebiete im Raum Langhorn und ein weiteres im Bereich von Viöl. Und zusätzlich ist der Geschäftsführer, Herr Dr. Stuck, gerade in intensiven Gesprächen rund um den Raum Niebel, wo er eben auch eine große Nachfrage nach Gewerbeflächen ist, aber auch eine infrastrukturelle interessante Situation, ganz viel Produktion von erneuerbaren Energien, große Leitungen, die dort längs fließen und eine Wasserstoffpipeline, die geplant ist, soll dort auch ihren Anfang finden.
Das gibt's noch, Wasserstoff?
Ich dachte, das wurde schon abgeschlossen. Nein, der Wasserstoff wurde ganz sicher nicht abgeschlossen. Die Wasserstoffbranche in Deutschland leidet meines Kenntnisstandes danach, dass der Business Case oder der Wirtschaftsplan gerade die Enden nicht ganz zusammenführt. Und das ist, glaube ich, im Pionierwesen öfters so. Manchmal ist man zu schnell muss dann vielleicht ein, zwei Jahre mal ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen, damit dann die Nachfrage und die Wirtschaftlichkeit zu dem Pioniergeist wieder passt. Und ich habe hier bei vielen nordfriesischen Unternehmen nicht vernommen, dass sie jetzt nicht mehr die Thematik Wasserstoff weiterverfolgen wollen.
Du sprichst noch von Wasserstoff, ne? Nicht von der Northvolt-Ansiedlung.
Ich spreche von Wasserstoff.
Okay, ja, das klang so ein bisschen, könnte nee. Auch darauf bezogen worden
gut,
sein.
Ich bin...
Ich weiß, du hast überhaupt nicht davon gesprochen, möchte nichts Falsches im Mund legen.
Ich darf der
trotzdem, es, ne, das kann man auch leider darauf beziehen, oder?
Ich darf der nordfriesische Landrat sein und nicht mein Dithmarscher Kollege.
Ja,
und
hast du Glück. Ja.
Tunlichst sprich auf das, über das, was bei dir passiert und nicht das, was bei deinen guten Freunden südlich passiert. Dazu kann ich relativ wenig sagen.
Hat trotzdem Auswirkungen auf deinen Landkreis, hat trotzdem Auswirkungen auf Nordfriesland, wenn das wirklich nicht klappen.
Sicherlich hat es Auswirkungen auch auf unseren Kreis, aber vor allen Dingen glaube ich, die Botschaft, welche das Land Schleswig-Holstein, welche wir als Region senden wollten, ist dadurch ein klein wenig eingetrübt. Und hier müssen wir jetzt alle intensiv daran mitwirken, dass dieses Eingetrübte durch ein bisschen Polieren und Aufzeigen unserer Rahmenbedingungen und der Chancen, die wir hier in der Region haben, eben wieder durchsichtig, glänzend, mit Rückenwind versehen wird. Und ich glaube, da ziehen wir gerade alle an den Strängen, die wir jeweils für uns erkennen können. Unter anderem die Standortwerbung, die ich gerade versucht habe, ganz subtil mit einfließen zu lassen, geht in diese Richtung.
Du hast darüber gesprochen, ihr wollt mit Nachdruck an infrastrukturellen Projekten dranbleiben. Ihr wollt Berlin, teils auch Brüssel, immer wieder daran erinnern, wie wichtig auch der Wirtschaftsstandort Nordfriesland ist, wie grundsätzlich Nordfriesland wichtig ist, wie erfolgreich seid ihr da und gerne berücksichtigen da den Ausbau, den zweigleisigen Ausbau der Marschbahn.
Ich glaube, auch wenn du mir das Stichwort nicht gegeben hättest mit der Marschbahn und dem
Zweig... Der war auch für die Zuhörer, nicht für dich.
dem zweigleisigen Ausbau wäre ich drauf gekommen. Ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Ja, uns geht es nicht nur um den zweigleisigen Ausbau, sondern das ist der Zwischenschritt. Das Wichtige für uns in der Region ist, dass wir endlich die Elektrifizierung zusätzlich noch bekommen. Also zwei große Projekte. Wo stehen wir da? Also ich darf ja schon ein paar Tage hier im Kreis Nordfriesland mitwirken. Und ich weiß noch, wir haben 2016 mit Hochdruck angefangen, den zweigleisigen Ausbau in den vordringlichen Bedarf des Bundes zu bekommen. So Anfang 2018, also nunmehr auch schon fast 8 Jahre her, hat das dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und Ende 2018 ist es gelungen, die Maßnahmen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes zu bekommen. Warum sage ich das? So in 2018 haben wir von Kosten für die Maßnahme gesprochen, die so in der Größenordnung von 170 bis 180 Millionen Euro lagen. Als es Ende 2018 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurde, 229 Millionen Euro. Jetzt haben wir einige Jahre gehört, dass das Bundesverkehrsministerium von ungefähr 300 Millionen ausgegangen ist. Und vor wenigen Tagen hat uns dann die Nachricht aus Berlin ereilt, dass man jetzt mit über 400 Millionen Euro rechnet. Was ist die verkürzte Lehre aus der Region daraus?
Hätten wir es schon vor 10 Jahren gemacht.
Nicht lange schnacken, umso länger gewartet wird, umso teurer wird es. Und das ist, glaube ich, für uns alle auch absolut nachvollziehbar. Die Kostensteigerungen sind eben da. Darum sind wir dankbar, dass das Land Schleswig-Holstein einmal die Vorfinanzierung der Planung übernommen hat. Also die Planung läuft jetzt in den nächsten Monaten, also im ersten Halbjahr 2026, soll die Maßnahme in den Bundestag hinein. Da geht es um die Finanzierung. Und wenn das erfolgreich absolviert ist, geht es dann hoffentlich, also mein Wunsch wäre immer noch Ende der 2020er mit der Baumaßnahme zu beginnen. Was man momentan aus Berlin hört, ist eher Anfang der 2030er Jahre mit der Maßnahme zu beginnen. Und der letzte Punkt zum Marschbahn, und wo stehen wir da gerade, ist im März diesen Jahres ist geplant, dass es ein Bahngipfel geben soll. Hm. So, du schmunzelst.
Ja.
Der Kreis Nordfriesland hat jetzt bedauerlicherweise zusammen mit der Pendlerinitiative schon mehrfach einen Bahngipfel durchführen müssen.
Nicht sonderlich erfolgreich, wohlgemerkt. Also es wurden Stimmen gehört, definitiv.
Es wurden Stimmen gehört und die Argumente der Region wurden kanalisiert und eben auch weiter zu den Entscheidungsträgern nach Kiel und vor allen Dingen nach Berlin gegeben. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass jetzt die Landesregierung gesagt hat, das Land Schleswig-Holstein, wir machen auf Sylt einen Bahngipfel, wo die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Berlin dann auch direkt vor Ort sein sollen, um aus erster Hand zu erfahren, dass wir bei der Marschbahn eben anders als bei anderen Verkehrsinfrastrukturen in Deutschland keine Alternative haben. Mhm. Es gibt keine Straße, die parallel zu der Schiene läuft. Es gibt nur die Fähre oder die Marschbahn.
Oder das Flugzeug.
Ich dachte, du kommst jetzt mit dem Katapult, was auch vor einigen Jahren...
In der Tat, richtig, aber nein, tatsächlich, einige unserer Politikerinnen und Politiker haben ja auch einen Pilotenschein, die könnten auch darüber fliegen oder mit dem Hubschrauber. Aber die Bedingung ist doch, ihr fahrt mit dem Zug darüber.
Ich weiß nicht, ob das die Bedingung ist, aber...
Aber der Wunsch, um zu sehen, wie der Sachstand ist, wie die tägliche Situation ist.
Ich glaube,
gerne macht das vielleicht.
Ich glaube, am authentischsten wäre es, wie du schon sagst, morgens in einen der Pendlerzüge zu steigen, im Hochsommer, wenn Hochbetrieb ist, um dann vielleicht ansatzweise ein Gefühl zu bekommen, was die Pendlerinnen und Pendler tagtäglich erleben müssen. Ich glaube, wer das ein paar Mal mitgemacht hat und dann die entsprechenden Entscheidungen im Deutschen Bundestag trifft, wird sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, Zweigleisigkeit und Elektrifizierung so schnell wie möglich.
Das wird ja der Politik doch häufig vorgeworfen, nicht nah genug dran zu sein am Bürger, an der Bürgerin, dass einige Entscheidungen nicht sonderlich rational getroffen werden, wenn man mal vor Ort ist. Nichtsdestotrotz, hier oben bei uns sind vergleichsweise gar nicht so viele Menschen von dieser Situation betroffen, im Gegensatz zu Ballungsräumen, wo einfach viel, 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 viel mehr Menschen leben, wo vielleicht die Situation mit noch mehr Nachdruck getätigt wird. Wie zuversichtlich bist du, dass es eine Änderung im Mindset geben könnte, wenn die Politikerinnen und Politiker tatsächlich mal morgens mit der Marschbahn nach Sylt fahren? Glaubst du, da passiert was? Weil das gibt es überall, in jedem Kreis, in jedem Bundesland, in jeder Stadt gibt es solche Projekte, die dringend sind und wo die Menschen leiden. Was glaubst du?
Ich möchte die Frage zweigeteilt beantworten. Ich bin mir absolut sicher, dass es für Deutschland ein ganz wichtiges Signal ist, dass wir jetzt das, was wir in den letzten Jahrzehnten zu wenig gemacht haben, nachholen und zwar in unsere Infrastruktur investieren.
Es gibt einen großen Topf.
Es gibt einen großen Topf und ich glaube, hier ist die Prämisse schlechthin, so schnell wie möglich, so viel wie möglich umzusetzen, damit wir bei unserer Infrastruktur aufholen können, nicht nur wieder instand setzen, sondern auch in der Infrastruktur einen großen Schritt nach vorne machen. Das ist das eine. Und bei dem zweiten, wo du bezüglich, was ist die Sondersituation, die wir vielleicht haben im Vergleich zu anderen Regionen? Ich glaube, darum geht's gar nicht. Jede Region ist klug beraten, irgendwie in keinen Wettbewerb einzutreten, sondern die Besonderheiten vor Ort aufzuzeigen. Und wir sind in der Bundesrepublik Deutschland zwar ganz oben beheimatet, aber wir sind Teil der Bundesrepublik. Es gilt, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, auch gerade im ländlichen Raum, zu erreichen. Das ist fest verankert in unserem Wertekanon und sollte von daher umgesetzt werden. Und wir werben für uns und zusätzlich vielleicht noch der Aspekt, den ich bereits eben habe anklingen lassen, als es um die Marschbahn ging. Wir haben keine Alternative, um auf unsere Insel Sylt mit großen Personenanzahlen zu kommen. Es gibt die Fähre, Und es gibt die Marschbahn. Gut, dann haben wir kurz darüber gesprochen, dass es vielleicht nur das Katapult oder Privatflugzeuge gibt. Aber wenn du dir anschaust, wie viele Personen mit dem Privatflugzeug oder dem Katapult rüberkommen im Vergleich zur Marschbahn oder zur Fähre, dann ist ganz schnell klar, wo die Priorität liegen sollte. Und zwar auf der Marschbahn, dass diese verlässlich läuft. Und hier haben unzählige Gutachten gezeigt, die Verlässlichkeit bekommen wir nur hin, wenn wir die Zweigleisigkeit schaffen, wenn weiter in die Strecke investiert wird und wenn im nächsten Schritt dann auch die Elektrifizierung umgesetzt wird. Dafür möchten wir uns als Region einsetzen.
Wie passend, dass im November letzten Jahres der Bundeskanzler auch vor Ort war. War das Thema hier, als er da war? Weißt du das? Warst du in diesem Tag, als Friedrich Merz in Husum, in den Reußenkögen war, warst du da auch zugegen?
Ich weiß nicht, ob das Gesprächsthema gewesen ist. Natürlich haben wir mitbekommen, dass der Bundeskanzler hier seinen Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein im wunderschönen Nordfriesland gemacht hat. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich wüsste auch keinen anderen Kreis, welchen mir als Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein ausgesucht hätte. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, das vielleicht zur Seite. Wir sind in den Gesprächen als Kreis Nordfriesland nicht involviert gewesen. Es ist der Antrittsbesuch bei der Landesregierung gewesen. Und ich freue mich, dass man sich ein großes nordfriesisches Unternehmen der Energiewende angeschaut hat, da ganz sicher wichtige Impulse mitgenommen hat. Und in der Kabinettssitzung, die dann ja im Rathaus der Stadt Husum stattgefunden hat, ging es, so wie ich aus der Medieninformation entnommen habe, ja auch um wichtige Ansiedlungsfragen hier in Schleswig-Holstein. Northvolt ist eben angesprochen worden. Wie geht es mit der Fläche weiter? Welches Unternehmen kann hier angesiedelt werden? Hat es weiterhin die Priorität und Unterstützung der Bundesregierung? Und darum, über die Marschbahn wurde noch nicht gesprochen. Kann aber auch eine Chance sein. Wir haben unser Pulver noch nicht verschossen. Das machen wir jetzt noch einmal im März und kriegen dann hoffentlich schnell positive Signale, was den Ausbau anbelangt, um dann auch den Sorgen von vielen Pendlerinnen und Pendlern gerecht zu werden. Ich kann es menschlich nachvollziehen, aber trotzdem hat es mich erschrocken. Ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gelesen der Pendlerinitiative. Da wurde gesagt, dass von uns Pendlerinnen und Pendlern viele nie daran geglaubt haben, dass die Zweigleisigkeit kommt. Und so eine Aussage kann ich menschlich nachvollziehen. Sie ist aber brandgefährlich für das Vertrauen, was wir alle in die Entscheidung im Bundestag oder in anderen Gremien haben. Weil bis zu dem Zeitpunkt, wo die Finanzierung auf einmal in Frage gestellt wurde durch ein Gutachten 2045 und danach folgen soll der Ausbau erst kommen, war gesichert, wir sind in der Planung und anschließend soll gebaut werden. Und dann so eine Aussage, ich kann sie menschlich nachvollziehen, aber sie ist gefährlich. Darum müssen wir jetzt miteinander schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir Klarheit haben, dass der Planungs- und dann der weitere Bauprozess transparent ist und Zeitachsen, die genannt werden, dann auch eingehalten werden, damit die Bürgerinnen und Bürger, die Betroffenen auch erkennen können, das ist beschlossen worden und dann geht's los. Und dieses Gefühl sollten wir als Gesellschaft haben, dass wir wissen, wenn es Aussagen gibt von unseren Volksvertretern aus den Ministerien, dass diese Aussagen auch Gehalt haben und dann später auch so umgesetzt werden.
Ist denn natürlich brandgefährlich, ich greife das Wort auf, wenn der aktuelle Bundeskanzler, der auch hier war, Ankündigungen macht, Wahlversprechen abgibt und kaum ist er gewählt, sich nicht mehr dran erinnert. Ich glaube, der Vertrauensverlust gegenüber der Politik in unserer Gesellschaft, der hat enorm zugenommen. Social Media spielte auch eine Rolle. Wir sprachen schon vorab darüber. Wir wissen teilweise selber gar nicht mehr, was ist jetzt echt gewesen? Was wurde wirklich gesagt? Welches Video ist jetzt echt gewesen? Welches Video wurde durch eine künstliche Intelligenz erstellt? Das ist brandgefährlich für unsere Demokratie. Und auch für Projekte in Nordfriesland, die jahrelang angekündigt werden und dann vielleicht nicht umgesetzt werden. Wir haben in Husum hier ein Projekt am Dockhook, das Dockhook Hotel, das ehemalige. Es ist jetzt endlich abgerissen worden. Es ist endlich was passiert. Ich glaube, das hat auch schon ein bisschen dazu beigetragen, dass ja Hoffnung da ist, dass auch angekündigt ist, passiert. Nichtsdestotrotz lese ich häufig bei Facebook Initiativen, die gestartet werden, Projekte, die angekündigt werden. Es passiert nicht, es passiert nicht. Aber, und wir gucken mal vor die Haustür, ein Kreishaus. Das wird vergleichsweise, so kommt es rüber, ganz schnell mal entschieden. Da werden Millionen freigegeben. Hauptsache der Kreis, Hauptsache der Landrat kriegt sein neues Kreishaus. Was entgegnest du dem?
Auch wenn es für Personen, die jetzt nicht im nordfriesischen Kreistag sind, vielleicht nicht so bekannt ist, die Planung und die Abwägung, ob wir hier anbauen, in welcher Größe, die ist viel länger zurück. Wir haben ungefähr 2013, damals war ich noch nicht Landrat, sondern durfte Vorsitzender vom Finanz- und Bauausschuss sein, uns bereits intensiv damit beschäftigt. Wir haben ein Gesundheitsamt am Bahnhof, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Das ist nicht nur sanierungsbedürftig, sondern es ist abgängig. Und wir haben uns damit beschäftigt, bauen wir es hier neu. Dann kam die Stadt Husum auf uns zu und wollte das Sozialzentrum der Stadt Husum auch bei uns zentral mit unterbringen. Und das haben wir abgewogen. Und zusätzlich haben wir weitere Anmietungen, einmal in Husum in der Großstraße und das ehemalige Senvion-Gebäude. Mhm. Und haben dann einen intensiven Planungs- und vor allen Dingen Wirtschaftlichkeitsberechnungspart gehabt, wo wir verschiedene Optionen nebeneinander gelegt haben. Und da ist unter anderem auch abgewogen worden, ist es wirtschaftlicher, jetzt nur das Gesundheitsamt und das Sozialzentrum neu zu bauen und weiterhin die Anmietung zu behalten? Oder ist es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten effizienter, einmal den Anbau hier etwas größer werden zu lassen und dafür die Anmietung aufzugeben? Und das ist ganz transparent in der Kreispolitik diskutiert worden. Und ich nehme jetzt das erwartbare Ergebnis voraus. Es war wirtschaftlicher, neu zu bauen. Warum erwartbar? Ansonsten würde hier nebenan nicht das Erweiterungsgebäude entstehen. Mhm. Vielleicht hier auch ganz wichtig, einmal es in den Vordergrund zu stellen. Wir bauen hier für 260 Arbeitsplätze, 70 ungefähr für die Stadt Husum, die hier mit einziehen. Und wir sind jetzt wenige Monate vor Fertigstellung und halten den geplanten Zeitplan bis Mitte 2026 ein. Und toi, 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 da legen wir sehr viel Wert drauf und ich hoffe, dass es bis zum Ende auch so durchhalten wird. Wir sind auch im geplanten Kostenbudget. Trotz der hohen Kostensteigerung, die wir in den letzten Jahren hatten, ist uns das auch als öffentliche Hand extrem wichtig, weil auch das zeigt auf, hier wird nicht vorher mit irgendwelchen unrealistischen Mondzahlen agiert, sondern sehr sorgsam abgewogen. Und auch das kann das Vertrauen in Verwaltung, öffentliche Hand stärken, wenn das am Ende auch das Ergebnis ist.
Denn nimm uns doch mal bitte mit, inwieweit wurde der Neubau eines Krankenhauses abgewogen? Wie sind da die Gespräche gelaufen? Wie wirtschaftlich ist ein kompletter Neubau eines bestehenden Krankenhauses? Ich habe mitbekommen, in den letzten Jahren wurde auch viel hier in den Standort Husum investiert. Es wurde in Tönning investiert. Es wurde ziemlich viel investiert für die derzeit bestehenden Standorte. Nun heißt es, ein neues Krankenhaus entsteht in Husum. Ich freue mich drüber. Ich finde den Standort deutlich besser. Hier drin ist es, ja, es ist zentral, aber schnell mal zum Krankenhaus wird auch nichts. Es ist alles sehr eng, es ist sehr alt. Neuer Standort finde ich persönlich richtig und gut. Trotzdem die wirtschaftliche Frage dahinter. Nimm uns da doch bitte mal mit.
Beim Klinikum würde ich gerne noch mal ein paar Jahre zurückgehen.
Ja,
bitte. Wir haben hier in Nordfriesland einige schwierige Entscheidungen bereits treffen müssen. Entweder durch den gemeinsamen Bundesausschuss vorgegeben, wenn ich an die Kreissaalschließung auf Föhr denke. Der Kreissaal auf Sylt ist ebenfalls geschlossen worden und in Niebel ist auch die Geburtenstation geschlossen worden.
Und wir wundern uns, dass es immer weniger Nachwuchs gibt. Die können ja auch gar nicht auf die Welt kommen.
Tore, das liegt aber an anderen Aspekten, die wir vielleicht hier heute nicht in dem Podcast vertiefen sollten, sondern an zwischenmenschlichen Entscheidungen zwischen Mann und Frau oder Frau und Mann.
Ja.
Nein, Spaß beiseite. Also es ist bereits einiges beschlossen worden und dann gab es einen Bürgerentscheid hier im Kreis Nordfriesland, einen schweren Bürgerentscheid in der Abwägung für die Bürgerinnen und Bürger. Die Fragestellung ging in die Richtung, ob man sich als Bürgerinnen und Bürger dafür entscheiden möchte, ins Zukunftskonzept des Klinikums Nordfrieslands sich dafür zu entscheiden. Und Teil des Zukunftskonzeptes ist es auch gewesen, dass wir das Krankenhaus in Tönning schließen. In diesem Bürgerentscheid, wenn er angenommen geworden wäre, ist angenommen worden, mit einer großen Mehrheit von über 80%, dann haben wir als Träger zugesagt, bauen wir in Tönning ein regionales Gesundheitszentrum, und das haben wir umgesetzt.
Ja, das wurde gerade groß feierlich eingeweiht. Das
wurde eröffnet. In Niebel sah der Bürgerentscheid vor, dass wir zwei neue OPs bauen möchten. Wir haben das erweitert noch darum, dass wir auch ein MRT unterbringen, wo wir ja Unterstützung aus der Region, aus der Wirtschaft bekommen haben, die einen Großteil des MRTs finanzieren. Wir als Träger haben gesagt, dann bezahlen wir die zusätzlichen Kosten für die Räume. Und in Husum war Teil des Bürgerentscheides, dass wir hier den sogenannten Z-Zukunftsflügel errichten wollen. So, und dann haben wir uns in den Planungsprozess begeben, und zu einem Zeitpunkt, das müsste im Jahr 2022, Anfang 2023 gewesen sein, uns noch einmal sehr genau angeschaut, ist es jetzt eigentlich richtig, in den Bestand zu investieren oder in der Abwägung einen Neubau zu realisieren. Ich glaube, wir kennen das alle aus öffentlichen Diskussionen, dass wenn man einmal angefangen hat, in etwas Altes zu investieren, man
hört man auch nicht wieder auf.
Hört man nicht wieder auf, und nach ein paar Jahren kommt oft die Frage auf, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir dann nicht vielleicht gleich etwas Neues realisieren sollen. So, und wir haben uns bewusst in dem Planungsprozess dann einmal beide Optionen angeschaut und das auch transparent dargestellt, das auch alles an zuständige Landesministerium gegeben. Und für alle, die vielleicht nicht so tief in der Krankenhausthematik drinne sind und am Standort hier in Husum, wir haben ein Bettenhaus aus den 50er Jahren, ein Bettenhaus aus den 70er Jahren und dann auch einige Stationen, die modernisiert worden sind. Ganz modern, weil wir eben darüber gesprochen haben, sind die Kreissäle hier in Husum. Also falls du mal jemand kennt, der gerne Nachwuchs bekommen möchte. Die Kreissäle hier in Husum sind top modern und wir freuen uns sehr auf nordfriesischen Nachwuchs. Also top Adresse hier im Krankenhaus. Das lohnt sich. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben uns das angeschaut und gegeneinander gelegt. Und dabei ist herausgekommen, dass die Kosten hier am Standort für Abriss, Neubau, Zukunftsflügel, wenn man das alles so machen würde, ungefähr in der Größenordnung von 180 Millionen Euro liegen würden. Und eine Baumaßnahme 10, 12 Jahre bauen im Bestand. Immer wird dann was Neues gemacht, dann wird wieder was abgerissen, was Neues gemacht. Und wir haben die andere Variante uns angeschaut, einen Neubau an einem infrastrukturell guten Standort in dem Kreuz von B5, B200 und B201, trotzdem in der Stadt. Und hier sind die Kosten ungefähr 20, 25 Millionen Euro höher
jetzt
gewesen. Mhm. Ja, es ist ja bei beiden Varianten Stand jetzt. Also auch eine Sanierung im Bestand, wenn du eine Kostenschätzung hast vom Zeitpunkt X und auch bei dem anderen eine Kostenschätzung vom Zeitpunkt X. Also die Kostensteigerungen, wenn sie denn da sind, können in beiden Fällen kommen. Und gerade jeder von uns, der vielleicht schon mal irgendwie was Altes angefasst hat und was saniert hat, weiß, dass gerade bei einer Sanierung, wenn du irgendwelche Wände aufmachst, naja, im Zweifel da immer noch ein bisschen was mehr dazukommen könnte, was man gar nicht so wirklich kalkulieren kann.
Also wenn ich es richtig überschlage, wären die Kosten für den Neubau knapp 10% höher als Sanierung in den Altbestand. Die Zahlen sind ja auch bekannt und transparent und es wird investiert in unser aller Gesundheit. Ich verstehe persönlich nicht so die Kritik, die ich häufig höre.
Die Kritik,
kannst du die nachvollziehen?
Die Kritik rund um den Krankenhausneubau ist bei mir auch in dem Umfang nicht angekommen. Also wir haben jetzt ja Ende des Jahres kommunizieren können, dass wir nach Entscheidung des Landeskrankenhausausschusses vom zuständigen Gesundheitsministerium einen Fördermittelbescheid bekommen haben für die Leistungsphase 0, also für die Planung, die Entwicklung. Und die Rückmeldungen, die ich in Gesprächen danach bekommen habe, waren rundweg positiv, dass wir diesen Schritt machen für die medizinische Versorgung der Bevölkerung, für die Attraktivität als Arbeitgeber, für die Beschäftigten im Klinikum und vor allen Dingen auch um das Stationäre, das Ambulante miteinander gut zu verzahnen, gute Abläufe zu haben, um eben die bestmögliche medizinische Versorgung hier im Kreisgebiet sicherstellen zu können.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, der Fachkräftemangel, der wird bestehen bleiben und der Kampf, der Wettbewerb um Fachkräfte in stationären Krankenhäusern, der wird weitergehen und ein brandneues Klinikum wird auch wahrscheinlich den einen oder die andere eher nach Husum, nach Nordfriesland bringen, als das bestehende Krankenhaus, das schon uralt teilweise ist. Wer arbeitet nicht lieber? Ich meine, wem soll ich es erzählen hier im Kreishaus, in einem neuen Haus, ne?
Ja, gut, dann aber nochmal ganz kurz zurück zum Kreishaus. Wir haben den Großteil der Räumlichkeiten aus 1971 hier. Dann gibt es einen Erweiterungsbau, der, glaube ich, 2001, 2002 fertiggestellt wurde. In dem sitzen wir hier gerade. Und dann gibt es den zweiten Erweiterungsbau, dann aus dem Jahr 2026.
Gut.
Und um da noch kurz beizubleiben, du glaubst nicht, wie oft ich gefragt worden bin. Ja, und wenn der Erweiterungsbau dann fertig ist, dann ziehst du
natürlich doch bestimmt, in das Eckbüro ganz oben
richtig,
in der Sonnenseite. Logo.
Nein, ganz sicher nicht. Ich bin in dem Büro, wo schon meine Vorgänger gewesen sind. Und wenn du dich ein bisschen umschaust, ein Großteil von dem hier im Büro ist auch immer noch von meinen Vorgängern.
Das möchte ich mir nicht anmaßen zu behaupten, aber es ist mir aufgefallen, in der Tat.
Nein, also zurück zum Klinikum.
Ja, kannst du da einen Zeitplan für uns? Wann ist was angedacht?
Wir sind gerade in der Abwägung zusammen mit dem Ministerium und dem Klinikum, ob wir eine andere Variante der Finanzierung in Anspruch nehmen. Normalerweise reicht man die Planungsunterlagen im Ministerium ein. Dann wird geprüft. In der Krankenhausfinanzierung gibt es den Grundsatz, alles, was notwendig ist, wird zu 100% gefördert. Ich kenne aber kein Krankenhausbauvorhaben, was eine Förderquote von über 80% hatte. Heißt im Umkehrschluss, 20% wird nicht gefördert, weil es rausgestrichen wird. Dieser Prozess dauert über ein Jahr im Ministerium. Man kann sich vorstellen, so ein Riesenprojekt dann durchzuprüfen, das braucht Zeit. Und wir sind in Absprache mit dem Staatssekretär Dr. Tauras jetzt in der Abwägung, ob wir eine pauschale Summe bekommen und uns diesen gesamten Prüfprozess sparen. Das würde so unsere Einschätzung 1 bis 2 Jahre Beschleunigung bringen in das Vorhaben. Wow. Bringt aber auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Risiko bei uns, dass die Planung auch gut sein muss, weil eine Nachfinanzierung gibt es dann nicht. Und da befinden wir uns gerade in einem Abwägungsprozess. Zurück zu deiner Frage. Wir hoffen, dass wir von jetzt an gerechnet in 8 Jahren dann die feierliche Eröffnung feiern können und hier ein neues, modernes Krankenhaus, was den Ansprüchen der Bevölkerung bei der medizinischen Versorgung gerecht wird, feiern können.
Ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch in 2034, wenn wir darüber sprechen.
Lass mich kurz rechnen. 2034, da kann ich noch nicht zusagen. Das hängt nämlich davon ab, ob der Nordfriesische Kreistag sich dazu entscheidet, ob ich weiterhin Landrat
des
Kreises in Deutschland sein darf.
Wir sprechen sowieso, aber du musst ja nicht Landrat sein dann. Vielleicht in der Retroperspektive. Nein, du bist ja gekommen, um zu bleiben.
Definitiv.
Das hast du immer wieder bestätigt und gesagt. Also 2034 kann es fertig sein. Wie schön. Gibt es schon Pläne, Überlegungen, was mit dem alten Standort passieren könnte?
Das sind Planungen, die die Stadt Husum gemeinsam mit dem Klinikum dann in absehbarer Zeit besprechen müsste. Natürlich gibt es da einige Überlegungen.
Die Bevölkerung wird immer älter, da könnten ein paar schöne Altenheime entstehen. Passend zum Thema Wohnraum möchte ich einfach nochmal mit dir sprechen.
Ja, aber auch das, wir sollten da realistisch bleiben. Ein Klinikum aus den 50er und 70er Jahren, was mindestens sanierungsbedürftig ist und wir in der Abwägung uns eben dazu entschieden haben, dass die Sanierung sich dort nicht rechnet, sondern Neubau wirtschaftlicher ist, kann nicht eins zu eins dann als Pflegeeinrichtung.
Ich denke von einem Abriss und einem Privatinvestor, der da ein neues Altenheim hochzieht oder ähnliches.
Also Planungshoheit liegt bei der Stadt Husum. Gut. Und ich bin mir sicher, dass dort kluge Entscheidungen getroffen werden. Und
definitiv.
Hier die Innenstadt noch weiter aufgewertet wird.
Dann lass uns abschließend zu deinen Wünschen für dieses Jahr kommen und inwiefern spielt da der Wohnraum in Nordfriesland eine Rolle?
Für 2026 haben wir viele Wünsche. Du hast gerade das Thema Wohnraum angesprochen. Wir freuen uns, dass die Zahl der Baugenehmigungen im Kreisgebiet wieder nach oben gegangen ist. Und merken auch, wenn wir so ein bisschen hier im Kreisgebiet uns umschauen, es wird wieder gebaut. Und das ist ein gutes Zeichen, weil die Wohnungsmarktanalyse, die wir letztes Jahr gerade aktualisiert haben, zeigt auf, dass wir in Nordfriesland weiterhin in vielen Regionen einen großen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum haben, vor allen Dingen bezahlbar und kleinere Wohnungen. Das hat wahrscheinlich auch mit dem demografischen Wandel hier im Kreisgebiet zu tun. Und hier muss wieder ordentlich investiert werden. Wir haben diese Wohnungsmarktanalyse allen Gemeinden zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es ja zusätzlich den Bauturbo des Deutschen Bundestages. Mhm. Es gibt eine gute Förderung für sozial geförderten Wohnungsbau in Schleswig-Holstein und Unternehmen, die investieren wollen. Und hier gilt es jetzt schnell Baurecht vor Ort zu schaffen und diesen Schwung, den wir haben, mitzunehmen. Und da würde ich mir wünschen, dass möglichst viel Wohnraum hier im Kreis Nordfriesland in den nächsten Jahren entsteht.
Ich bin mir sicher, Florian, das hättest du auch im Vorjahr sagen können und in dem Jahr davor und davor und dein Vorgänger vielleicht auch noch. Was wollt ihr denn konkret 2026 tun, damit mehr gebaut werden kann? Weil das ist keine neue Situation und auch keine neue Erkenntnis.
Also wir sind als Kreis, das hört sich so ein bisschen an, als ob wir uns verstecken würden. Wir sind nicht die Ebene, die die Planungsprozesse macht. Das ist die gemeindliche Ebene. Es gibt, und wenn ich das jetzt nicht sagen würde, würden mir zu Recht viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf die Finger klopfen. Die kommunale Planungshoheit, die gemeindliche Planungshoheit. Also vor Ort wird entschieden, was gemacht werden kann. Wir können nur als Kreis Nordfriesland darauf hinweisen, wo es Bedarf, welche Art von Wohnraum wird nachgefragt, auch mit den Bevölkerungsprognosen übereinander gelegt und welche rechtlichen Möglichkeiten, ich sprach eben den Bauturbo als ein Beispiel an, gibt es, um hier möglichst schnell Planungsrecht zu bekommen, um zu bauen. Und das bereiten wir unseren Gemeinden aus, haben sie darüber informiert. Und wenn es weitere Fragen gibt der Gemeinden, werden wir dazu informieren. Zusätzlich haben wir mit WohnEck eine Gesellschaft, die auch dann, wenn der Wohnraum entstanden ist, als sicherer Ankermieter auftritt und dann Personen, die besonders von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder die es nicht so leicht im Leben hatten, dann zu einer Wohnung zu verhelfen. Aber das Risiko eben nicht an die privaten Vermietenden zu übergeben, sondern selbst durch WohnEck und die Begleitung, die WohnEck macht, das Risiko zu übernehmen, aber eben vertretbar, weil es gut begleitet wird.
Gibt es eigentlich, Florian, Quoten, bestimmt, in Deutschland, gibt es Quoten, wie viele Bauanträge hier im Kreis Nordfriesland eingehen, wie viele abgelehnt werden, wie viele angenommen werden und gibt es da eine Zielsetzung vielleicht in diesem Jahr, dass mehr Bauanträge nicht abgelehnt werden?
Ob ein Bauantrag abgelehnt wird oder nicht abgelehnt wird, hängt ja an der Qualität der Antragseinreichung und nicht an der Entscheidung hier vor Ort.
Kann man vielleicht an diesen Kriterien was abändern, dass sie vielleicht nicht ganz so streng sind? Ich meine, der Bedarf ist da, die Not ist teilweise eine Not, die ist da und die, aber auch die Ideen sind da und die Projekte sind ja da. Häufig scheitern sie aber an diesen Anträgen, weil sie abgelehnt werden. Das zieht sich nochmal ein halbes Jahr, nochmal ein halbes Jahr, nochmal ein halbes Jahr. Kann man da nicht auch mal irgendwie ein paar Augen zudrücken? Ich meine, ich habe es angesprochen, ich komme aus China, was da gebaut wird, Florian, und was hier nicht gebaut wird, weil ein Antrag nicht 100% hinhaut.
Wir sind in einem Rechtsstaat.
Sind wir.
Es gibt Gesetze, ja. Es gibt das Baugesetzbuch, ja. Die Landesbauordnung und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns alle, die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass das, was vom Gesetzgeber beschlossen wurde, in ganz Deutschland eben auch so umgesetzt wird. Und das machen wir. Wir setzen die Gesetze um. Aber ich möchte den Bogen vielleicht ein bisschen zu deiner Frage zurückbringen. Natürlich geht es auch um Beratung. Wenn das und das Vorhaben nicht möglich ist, was wäre denn möglich oder wie wäre es möglich? Und da müssen jetzt nicht nur wir, sondern ich glaube, fast alle Bauaufsichten in Deutschland vielleicht noch eine Schippe drauflegen.
Etwas lösungsorientierter.
Ja, Lösungen aufzeigen, die rechtlich eben in dem Rechtsrahmen, den wir haben, möglich sind. Und dafür werbe ich hier im Haus und ich weiß, andere Amtskollegen tun das auch, zu der Quote der bearbeiteten Sachverhalte pro Mitarbeitenden, da sind wir hier im Kreis Nordfriesland tatsächlich Spitze. Es gibt ein Benchmarking aller Kreise in Schleswig-Holstein und die gewichteten Fälle je Mitarbeitenden, die sind bei uns hier am höchsten und auch in den letzten Jahren die Rechtssicherheit. Mhm. Wenn es dann um eine Ablehnung beispielsweise ging, wenn dagegen geklagt wurde, ob es richtig war, bei Baugenehmigung wird in der Regel weniger dagegen geklagt. Also da haben wir jetzt keine Zahlen zu, aber
nee, warum auch? Ja, gut. Florian, abschließend
die Zeit abschließend, läuft uns ein Wunsch.
Ein Wunsch. Vielleicht wollen wir es darauf beziehen, weil
okay, dann zwei Wünsche.
Okay, dann ist plakatiert mit teils provokanten Plakaten.
Provokant?
Ja.
Was bezeichnest du denn als provokant?
Das ist noch nicht provokant, was wir hier
machen. Du machst das Team Nordfriesland noch stärker.
Das ist nicht provokant.
Hast du uns parat? Das ist ja nun auch nicht provokant.
Nein, das stimmt.
Nein, aber es stimmt. Trotzdem,
ihr wollt ja was erreichen damit und so funktioniert ja auch Werbung.
Es ist eine Sensibilisierungskampagne, damit wir eben alle wissen, dass wir selbst vorsorgen können. Nordfriesland sei bereit.
Ja.
Hast uns parat.
Wofür? Bereit für was? Für die Schneekatastrophe zum Beispiel.
Für die Schneekatastrophe, wobei ausdrücklich das, was wir vor einer Woche hatten, war keine Schneekatastrophe. Für die potenzielle Sturmflut, für Hochwasserereignisse, für Blackout-Szenarien, kurzum eine Resilienz, die wir schaffen wollen. Und wenn ich wir sage, meine ich uns als Gesellschaft, als Staat. Wir alle können dazu beitragen und jeder von uns, der sich selbst ein paar Tage versorgt, hilft damit dazu beizutragen, dass die Personen, die sich nicht selbst helfen können, dann auch prioritär die Hilfe bekommen können. Und das ist ziemlich leicht. Ich möchte nicht auf die Inhalte der Kampagne eingehen. Aber die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren natürlich, wie es immer ist, nicht uneingeschränkt positiv. Aber ich habe den Eindruck, dass es bei ganz vielen bei uns irgendwie so ein Nachdenken erzeugt hat. Und das freut mich.
Ich würde sagen, als Werber, Ziel erfüllt der Kampagne. Ja. Leute sprechen drüber. Leute regen sich vielleicht drüber auf. Leute finden es super. Ideal, so soll es sein.
Es wird drüber gesprochen. Mein Highlight war, wir haben eine Anfrage gehabt, wie es dann sein kann, dass wir eine so wichtige Kampagne, die ja für die gesamte Bevölkerung ist, auch friesisch machen. ich musste kurz innehalten. Dann ist mir aufgefallen, es wurde parat nicht ins Plattdeutsche richtig zugeordnet, sondern ins Friesische. Wir haben es dann beantwortet und gesagt, dass wir eben mehrsprachig geprägt sind und eben das Anregen erzeugen wollen und Flyer und die anderen Informationen ja auf weiterhin Deutsch sind. Aber es hat eben das erfüllt, was du eben gesagt hast. Ja. Es hat zu Diskussionen geführt und da möchten wir gerne weiter nachfassen. Wir werden die Kampagne auch fortsetzen.
Super.
Und abschließend auf den Wunsch.
Ja.
Ich wünsche mir, dass du, also auch du, aber du das Team Nordfriesland noch stärker machst. Und zwar für alle, die Interesse haben, engagiert euch gerne, engagieren Sie sich gerne im Bevölkerungsschutz, in den verschiedensten Organisationen. Keine Berührungsängste haben, man muss keine Vorkenntnisse mitbringen, sondern jeder ist herzlich willkommen und kann sich an uns wenden. Wir übermitteln den Kontakt dann weiter. Und das können die verschiedensten Organisationen sein. Jeder, der mithilft, macht uns resilienter, macht uns stärker und überdies bereitet es noch ganz viel Freude, in einem engagierten Team mitzuwirken. Also
ja, das denke ich auch, das gesellschaftliche Leben spielt da ja auch eine Rolle, das Miteinander.
Ja.
Und in Zeiten von Digitalisierung, Zeiten von Social Media und so weiter, gerät das häufig in Vergessenheit. Und wenn man sich engagiert, ehrenamtlich in einem Team, dann kommt man auch wieder ins Leben, in eine Gruppe vielleicht rein. Ja. Das Miteinander, wie schön ist das? Das war jetzt mein erster Podcast in 26. Der zweite wird mit der Freiwilligen Feuerwehr hier sein.
Ach, schön.
Da geht's auch um das Thema Ehrenamt. Mhm. Ich habe schon gehört, es gibt 5.500 freiwillige Feuerwehrmänner und Frauen alleine in Nordfriesland. Was das für eine riesige Gemeinschaft ist. Und auch da wird noch gesucht. Also, hier ist genug Platz und Kapazität in Nordfriesland, um Gutes zu tun, um in ein Team zu geraten, um Gutes zu tun.
Richtig. Jeder kann sich engagieren, ja. Gibt wertvolle Energie hinein und bekommt aber auch eine Menge wieder zurück.
Ja.
Und darum, wenn man noch nicht ehrenamtlich engagiert ist, ist 2026 vielleicht genau das richtige Jahr, um damit anzufangen. Mein abschließender Wunsch ist, dass wir hier als Region, ja natürlich, wir haben über Infrastruktur gesprochen.
Ja.
Ich würde mir für 26 wünschen, dass wir Klarheit bekommen bei den wichtigen Infrastrukturvorhaben hier in unserer Region und eben auch die Finanzierungszusage für den Neubau des Klinikums, damit wir dann auch mit Vollgas weiter planen und dann investieren können, um unser Nordfriesland, ja, noch schöner, noch lebenswerter gestalten zu können. Und wenn sich dann auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 10 Unternehmen finden, die sich hier gerne ansiedeln möchten, dann würde das Jahr 2026 noch schöner, erfolgreicher für uns werden lassen.
Und darüber werden wir Ende 2026 oder Anfang 2027?
Vielleicht sogar früher. Wir haben jetzt im Sommer einen Tag der offenen Tür zur Eröffnung des Erweiterungsanbaus mit Blaulichtorganisationen, mit all den Institutionen, die im Kreis Nordfriesland zum gesellschaftlichen Leben beitragen.
Ja.
Und da bist du auch herzlich eingeladen, wie natürlich alle anderen auch. Und vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch miteinander schnacken.
Sehr gerne, nicht nur vor der Kamera, aber auch sehr gerne vor der Kamera, weil das ist wirklich ein Anlass. Und vielleicht holen wir da noch jemanden dazu, der wirklich auch ganz konkret vor Ort ist in solchen Situationen. Da würde ich mich drüber freuen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für deine Zeit. Lieber Florian, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour mit Florian Lorenzen im Jahr 2026.